Guten Morgen miteinander. Ich möchte mich nur ganz kurz vorstellen. Die meisten von euch kennen mich, glaube ich, schon. Mein Name ist Bert Wehner, ich komme von Einsiedeln, wohne dort mit meiner Frau Esther und unseren beiden Pflegekindern, Sarah und Ninus. Wie gehört, haben wir Kanzeltausch, Daniel und ich, wobei ich normalerweise in Einsiedeln nicht hinter der Kanzel stehe. Ich predige dort 2 bis 3 Mal im Jahr. Bin aber nicht Prediger oder Pfarrer. Ich arbeite als Projektleiter für Softwareprojekte, Entwicklungsprojekte zu 80%. Aber ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Bringe auch liebe Grüße von unserer Gemeinde in Einsiedeln an euch und von meiner Frau. Keine Angst. Ein Thema, das sicher beim einen oder anderen immer mal wieder aufpoppt. Keine Angst. Ich habe wie das letzte Mal all die Verse, die ich lesen möchte, auch hinterlegt im Internet, für wer gerne mitlesen möchte. Ihr könnt über die Bibel-App YouVersion, wenn ihr die habt, auf diese Veranstaltung gehen oder über den Link unten im Browser eingeben oder über den QR-Code, den ihr scannen könnt. Aber natürlich habt ihr das Wichtigste auch sonst da vorne. Die Arbeit im Geschäft, die erlebe ich phasenweise als sehr anstrengend. Softwareprojekte haben oft Verspätung, Termindruck, Kostenüberschreitungen, da gibt es Kundenprojekte und die Kunden drücken, wann das endlich fertig ist oder die Fehler behoben sind. Und oft kriegen wir das nicht hin, rechtzeitig fertig zu sein. Ich hatte vor Jahren mal einen Gabentest gemacht, dann hat sich herausgestellt, was ich eigentlich schon wusste, vom Typ her bin ich Perfektionist. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich kann das Zeug im Geschäft nicht zu 100% machen, wie ich gern würde, sauber und ordentlich und alles. Da reicht die Zeit einfach nicht. Auch in vielen anderen Bereichen des Lebens merke ich, Perfektionismus kannst du vergessen. Das ist eher hinderlich. Erziehung ist herausfordernd. Man hört so schwierige Situationen von Freunden, die man kennt. Man möchte helfen und steht an. Und immer wieder merke ich, wie das mich beschäftigt und nicht loslässt. Ich wache dann auf in der Nacht. Dann rotieren meine Gedanken so schön, ziemlich schnell und immer wieder. Und es dreht und dreht und ich schaffe fast nicht, dieses Hamsterrad anzuhalten, die Gedanken zu stoppen, zur Ruhe zu kommen, mich zu entspannen und wieder einzuschlafen. Ich bin vor einiger Zeit über einen Vers gestolpert, Sprüche 19,23, wo es darum geht, ruhig schlafen zu können. Wer den Herrn achtet und ehrt, dem steht das Leben offen. Er kann ruhig schlafen, denn Angst vor Unglück kennt er nicht. Und ich war da gerade in einer Zeit, da habe ich mich bemüht, wieder ein bisschen mehr Bibelverse auswendig zu lernen. Da dachte ich mir, guter Vers, den lerne ich auswendig. Die Folge war dann, dass ich nachts trotzdem wachgelegen bin und an diesem Vers umstudiert habe, mit dem ruhig schlafen. Und irgendwie ging es trotzdem nicht so gut. Kennt ihr das auch? Ich denke, es ist Angst, viele Fragen für den nächsten Tag, die nächste Woche, das nächste Jahr, die Zukunft, Sorgen von der persönlichen Situation oder von Menschen um uns herum, die uns nicht loslassen. Sie springen uns an in der Nacht. Vielleicht seid ihr auch die Menschen, die gut schlafen können trotzdem. Aber am Morgen, wenn ihr dann erwacht, dann springen die euch an, so von hinten, klammern sich am Rücken fest und bleiben den ganzen Tag hartnäckig dran und machen uns das Leben schwer. Ich möchte euch gerne ein bisschen hineinnehmen in diesen Vers. Der erste Punkt, keine Angst vor Unglück. Ich möchte gerne zuhinterst beginnen. Wer den Herrn achtet und ehrt, dem steht das Leben offen. Er kann ruhig schlafen, denn Angst vor Unglück kennt er nicht. Die Angst hat viele Folgen und das lesen wir auch in der Bibel. Es gibt viele Verse. Gott ist es bewusst, dass wir Angst haben. 1. Korinther 2, 3 lesen wir, dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Angst kann uns schwach machen, uns die Kraft wegnehmen, uns zittrig machen, uns elend machen. Psalm 143, 4. Ich weiß nicht mehr weiter und bin vor Angst wie gelähmt. Wir sehen es einfach nicht mehr, wie ein Nebel, wir sehen nicht mehr durch und es lähmt uns, wir wagen uns fast nicht mehr zu bewegen oder wir möchten, aber wir schaffen es irgendwie nicht. Oder Psalm 78, 32 bis 33, dennoch sündigten sie weiter und vertrauten ihm nicht. Obwohl er all diese Wunder vollbracht hatte, da ließ er ihr Leben ohne jeden Sinn verstreichen, von Angst erfüllt, gingen ihre Jahre dahin. Das ist verrückt, die Jahre gingen dahin, von Angst erfüllt, nicht nur ein paar Tage oder Wochen oder Monate, Jahre gefüllt mit Angst, ohne Sinn. Wir sehen aber auch anderes in der Bibel in Bezug auf Angst. Ein kleines Rätsel für euch. Was haben all diese Personen oder diese Personengruppen aus der Bibel gemeinsam? Es beginnt bei Adam, dem ersten Menschen, dann Abraham, Hagar, Isaak, Jakob, Mose, das Volk Israel als Ganzes, Josua, Gideon, König Hiskia, König Ahas, dann der Prophet Jesaja, Hesekiel, Daniel, sogar Tiere der Steppe gehören dazu. Im Neuen Testament finden wir die Jünger, die Frauen am Grab von Jesus, Maria, die Mutter von Jesus, Paulus. Was haben sie gemeinsam? Allen hat Gott zugesprochen, habt keine Angst. Habt keine Angst, ihr müsst keine Angst haben. Ist nicht nötig. Ich schließe daraus, die hatten alle Angst. Diese Glaubenshelden, der Mose, der Adam, der Abraham, der Paulus, diese Vorzeigechristen, die hatten Angst in ihrem Leben. Und ich schließe daraus, die hätten keine Angst haben müssen. Gott spricht ihnen zu, habt keine Angst. Das war eigentlich unnötig. Wie geht's dir? Schämst du dich manchmal wegen deiner Angst, wegen deiner Sorgen und denkst, das darf doch nicht sein, ich bin Christ. Ich darf mich doch nicht sorgen. Ich darf doch keine Angst haben. Ich glaube, wir müssen uns nicht schämen. Wir sind in sehr guter Gesellschaft. Wir passen voll rein in all die vielen Leute in der Bibel. Angst zu haben ist irgendwie normal. Es gehört zu unserem Menschsein, auch wenn es nicht nötig wäre. Ich habe mir Gedanken gemacht über unseren Einflussbereich auf all die Situationen. Und ich merke, da gibt es so einen Kreis, da haben wir einen gewissen Einfluss. Überlegt euch doch kurz, was euch im Moment gerade Angst macht, Sorgen macht, euch beschäftigt, eure Gedanken rotieren lässt. Einige Punkte davon sind Punkte, da könnt ihr Einfluss nehmen. Vielleicht hast du Angst vor einer Prüfung, die geht vielleicht nicht ganz weg, die Angst, aber du kannst lernen, dich so gut wie möglich vorbereiten, üben, mit anderen zusammen, alleine, was weiß ich, um möglichst gut vorbereitet zu sein. Wenn man vorbereitet in eine Prüfung geht, hat man viel weniger Angst, als wenn man völlig unvorbereitet geht. Vielleicht hast du bald ein Bewerbungsgespräch vor dir, wichtiges Gespräch, da kommt auch die Angst auf, schaffe ich das, mache ich es gut. Auch da kann man sich vorbereiten. Es löst nicht alle Ängste, aber es hilft. Man kann Fragen zusammensuchen, die einem wahrscheinlich gestellt werden. Man kann sich Gedanken machen, was man für Antworten gibt. Man kann mit anderen Leuten diskutieren, wie sie das erlebt haben. Dann ist man besser vorbereitet, kann ruhiger hingehen. Beim Inlineskaten habe ich in der Regel Helm und Knieschoner und Handschoner an, keine Ellbogenschoner. Aber das meiste ziehe ich an, meine Frau Esther auch und ich war ein paar Mal schon froh. Bin mal an einem Abend unterwegs gewesen und habe mich da neben der Straße auf einem Weg einfach so rollen lassen. Es hat im Halbdunkeln so ein dickes, schwarzes Kabel von einer Baustelle und ich habe es einfach nicht gesehen. Bin da mehr oder weniger gemütlich gerollt, beide Beine gleich weit, hat mich plötzlich blockiert und bin einfach nach vorne geknallt. Ich hatte keine Chance mehr zu reagieren, vielleicht auch, weil ich langsam älter werde, zu langsam, aber ich bin nach vorne gefallen. Aber es hat nichts gemacht, ich bin auf die Schoner gefallen, bin da noch eine Weile gerutscht und es hat mir überhaupt nichts gemacht. Ein anderes Mal war ich mit Esther unterwegs, mit den Inlineskates auf einem Veloweg. Es war so eine leichte Kurve, ging etwas runter, ziemlich zügig, ein bisschen durch den Schatten. Und dort war es gefroren, wir haben das nicht gesehen und die Schuhe sind so seitlich weggerutscht. Auch keine Chance, bin da seitlich hingeknallt auf den Kopf, aber der Helm hat mich geschützt. Und wenn ich mit den Skates unterwegs bin, habe ich eigentlich keine Angst, da passiert nicht viel. Ich habe gemacht, was in meinem Einflussbereich ist. Ich habe mich geschützt, passiert nicht viel. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, ihr könnt schauen, dass das Auto in Ordnung ist, regelmäßig in den Service bringen, aufmerksam fahren, Spiegel nutzen und so weiter. Ich denke, da fühlt man sich sicherer, als wenn man mit einer Lotterkiste unterwegs ist, wo man nicht weiß, ob die Bremse bald ausfällt. Vielleicht habt ihr etwas Stress wegen Kindererziehung. Auch da können wir ein Stück weit Einfluss nehmen, Bücher lesen, Kurse besuchen, mit anderen Eltern diskutieren, uns so gut wie möglich vorbereiten, dass wir das so gut wie möglich machen können, so gut wir schaffen, ein Vorbild sein und dann können wir ein bisschen loslassen. Für mich, für die Predigt heute Morgen, ich bereite mich so gut vor, wie ich kann, dann kann ich ruhiger da vorne stehen. Oder was ich merke, so Altersvorsorge kommt auch langsam näher bei mir. Ich mache mir ab und zu Gedanken. Wie mache ich das? Wie viel Geld braucht man dann? Wie viel muss man sparen und so weiter? Und im Moment gerade besuche ich einen Kurs, 3 Abende über die Planung, was man einfach von der menschlichen Seite her vorsehen kann. Welche Situationen, die dir Angst machen, die dir Sorgen machen, sind Situationen, wo du Einfluss nehmen kannst, wo du etwas tun kannst, dann tu das, handle, um deine Angst etwas zu reduzieren. Dann gibt es natürlich auch Situationen, die sind außerhalb von diesem Kreis, wo wir Einfluss nehmen können. Wir haben wenig oder null Einfluss. Es kann sein, dass wir einen Verkehrsunfall haben, wir sind völlig unschuldig. Das andere Fahrzeug hat einen Fehler gemacht, das kann ganz schlimm rauskommen. Das habe ich nicht in der Hand, da kann ich fast keine Vorsehung treffen, dass das nicht geschieht. Vielleicht eine schwere Krankheit, auch das hat man nur bedingt im Griff. Wir haben unser Leben nicht so im Griff, dass wir sagen können, ich verhalte mich so, ich werde nie krank, ich habe nie einen Unfall, geht nicht. Ich kann mein Bestes geben bei der Arbeitsstelle und bin trotzdem nicht sicher, dass ich vielleicht mal wegrationalisiert werde, dass die Firma zugrunde geht, was weiß ich. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der wollte sich mal verändern, wie man so schön sagt, hat die Stelle gewechselt, in einem neuen Ort begonnen, war etwa 4 Monate dort, Probezeit war nach diesen 4 Monaten vorbei und dann wurde umstrukturiert und seine Abteilung wurde geschlossen. Und er stand auf der Straße. Zurück in unsere Firma konnte er nicht mehr. Seine Stelle war inzwischen besetzt. Und er war, soweit ich weiß, 1 Jahr lang arbeitslos. Da konnte er nichts dafür. Das ist passiert. Das war außerhalb von seinem Einflussbereich. Oder die Wege der Kinder. Wir würden sie ja so gerne irgendwo hinlenken und alle Schwierigkeiten auf die Seite räumen, schauen, dass sie ja keine falschen Entscheidungen treffen, in unseren Augen falsche Entscheidungen zumindest. Und doch haben wir es nicht im Griff. Das ist uns außerhalb von unserem Einflussbereich teilweise. Und die Kinder sollen ja selbstständig werden, eigene Meinung haben, eigene Entscheidungen treffen. Da müssen wir loslassen. Das heißt, all die Bereiche, unsere Sorgen und Ängste außerhalb von unserem Einflussbereich, ich denke, da müssen wir lernen, das abzugeben, Gott zu geben, loszulassen und uns eingestehen, nicht mein Einflussbereich. Es bringt gar nichts, wenn ich mir Sorge mache. Gott, dein Einflussbereich, bitte schau du da, beweg du da etwas, handle. Ich kann Gott bitten, aber handeln muss er, so wie er das für gut befindet. Dann gibt es diese Grenze des Einflussbereichs. Ich denke, es gibt so Grenzen, die wir etwas ausweiten können. Auch im Bereich des Einflussbereichs. In Jesaja 54, 2-4 lesen wir, vergrößere dein Zelt. Spanne die Zeltdecken weiter aus, spare nicht. Verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein, denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Hab keine Angst, du wirst nicht mehr erniedrigt werden. Der Vers, der auch da vorne steht. Hab keine Angst, du wirst nicht mehr erniedrigt werden. Niemand darf dich je wieder beschämen. Du wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend gedemütigt hat und nicht mehr an die schwere Zeit zurückdenken, in der du als Witwe ganz allein dastandest. Diese Verse sind eine Aufforderung an Jerusalem, an die Bewohner. Diese Stadt wird mit einer Frau verglichen. Sie soll keine Angst mehr haben. Die Menschen sollen keine Angst mehr haben. Sie sollen nicht mehr zurückschauen, sondern nach vorne. Vielleicht gibt es Punkte in deinem Leben, 2, 3 Jahre zurück, vielleicht 10, 20, 30 Jahre zurück, und das ist immer noch da, das sitzt in deinem Kopf, in deiner Seele und lässt dich nicht los. Vielleicht wurdest du als Kind ausgelacht und gemobbt und fertig gemacht, und ab und zu im Alltag poppt das immer noch hoch. Da sagt irgendjemand einen falschen Satz und dann kommt das wieder hoch, diese Gefühle von damals. Vielleicht wurdest du als Arbeitskollege belächelt oder sogar ausgelacht, gedemütigt, fertig gemacht. Vielleicht wurdest du als Mutter von oben herab behandelt, weil du nur Kinder erziehst und zu Hause bist und keine Karriere machst. Und das trifft dich ab und zu wieder, wenn jemand so einen Satz bringt. Vielleicht wurdest du gar seelisch oder körperlich missbraucht und das ist immer noch da drin und du konntest das bis jetzt nicht hinter dir lassen. Du wurdest beleidigt, beschimpft, hereingelegt, betrogen in irgendeiner Hinsicht. Und Gott spricht dir zu: Hab keine Angst, du wirst nicht mehr erniedrigt werden. Niemand darf dich je wieder beschämen. Du wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend gedemütigt hat und nicht mehr an die schwere Zeit zurückdenken. Vielleicht fordert Gott dich heraus, da einen Schritt zu wagen und deine Grenzen etwas auszuweiten und nicht mehr sagen, außerhalb meines Einflussbereichs, da war ich Opfer, das warst du auch, sondern das will ich jetzt hinter mir lassen. Das soll mich nicht mehr ausbremsen, diese Angst, dass wieder sowas passiert. Was immer da war. Mut zu haben heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut zu haben heißt, Schritte zu wagen, auch wenn man Angst hat. Vielleicht kannst du einen Schritt zur Öffnung wagen und was damals war, egal wie groß oder klein, egal ob vor einem Jahr oder vor 30, mit jemandem teilen, zu dem du Vertrauen hast. Vielleicht eine Seelsorgerin, einen Seelsorger aufsuchen und zu sagen, jetzt will ich versuchen, das hinter mir zu lassen mit der Hilfe von Gott. Wir gehen einen Schritt weiter in diesem Vers. Wer den Herrn achtet und ehrt, dem steht das Leben offen. Er kann ruhig schlafen, denn Angst vor Unglück kennt er nicht. In Hiob 36, 16 lesen wir, auch dich reißt Gott aus den Klauen der Angst. Er will dir wieder die Freiheit schenken, dann füllen die besten Speisen wie früher deinen Tisch. Gott will dich aus den Klauen der Angst herausreißen, dass dich das nicht mehr plagt. Er will dir wieder Freiheit schenken. Angst und Sorgen nehmen uns unsere Freiheit weg. Das ist nicht im Sinne von Gott. Oder Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Auch hier wieder sehen wir, dass Gott uns Mut zusprechen möchte und sagt, hab keine Angst. Das ist eine Aufforderung von Gott. Wir sollen keine Angst haben. Er ist bei uns, er macht uns stark, er hilft uns, nimmt uns an seiner Hand. Ich denke, es ist wichtig, in diesem Vers da, in Sprüche 19, da heißt es nicht, wer mit Gott unterwegs ist, der hat keine Sorgen, keine Angst, kein Unglück, sondern der braucht davor keine Angst zu haben, weil Gott hilft. Angst vor Unglück kennt er nicht. Ich denke, ihr kennt alle eine gewisse Abendhygiene. Da gehört das Zähneputzen dazu, nehme ich mal an. Und ich habe mich gefragt, ob wir unsere Abendhygiene vielleicht etwas ausweiten sollten. Ich weiß nicht, wie die genau bei euch aussieht. Gesicht waschen, Zähne putzen, kämen vielleicht nicht mehr so. Die einen duschen am Abend, die anderen am Morgen, ist verschieden. Aber eine gewisse Abendhygiene wird jeder von euch haben. Vielleicht sollten wir die Hygiene für den Körper etwas erweitern und eine kleine Hygiene für die Seele einführen. Ich merke, manchmal komme ich wirklich sehr müde nach Hause von der Arbeit, beziehungsweise wechsle im Moment vom Büro ins Wohnzimmer, kurzer Arbeitsweg, dann ist die Familie da, die Frau, die Kinder und das Leben läuft weiter und der Alltag. Irgendwann ist dann 8:30, 9:30, die Kinder sind im Bett, es wird ein bisschen ruhiger, Zeit für meine Frau, um zu reden und der Tag geht so schnell vorbei und ich bin müde, dann denke ich, ach, ich mag nichts mehr außer ein bisschen Fernsehen. Darf sicher durchaus sein zwischendurch, aber manchmal denke ich, vielleicht sollte ich meiner Seele ein bisschen mehr schauen, statt einfach mein Hirn und meine Augen zu beschäftigen. Zur Ruhe kommen, den Tag nochmals mit meiner Frau und oder mit Gott zusammen durchgehen. Ihm das erzählen, was mich gestresst hat, was mich müde gemacht hat, was mich plagt für den nächsten Tag. Vielleicht ein paar Notizen machen in einem Tagebuch und das aufschreiben, bewusst Gott übergeben, loslassen und die Verantwortung ablegen. Das würde ich als etwas Seele für die Hygiene bezeichnen. Und ich denke, das kann uns gut tun, um besser zur Ruhe zu kommen. Auch besser schlafen zu können. Könntest du eine Abendhygiene einführen? Wann wäre der richtige Zeitpunkt? Wie könnte die aussehen? Wo könntest du das machen? Irgendwo in einem gemütlichen Stuhl drinnen, wenn es schön ist, ein schöner Platz im Garten oder draußen, wo du für dich sein kannst, zusammen mit Gott. Vielleicht könntest du diesen Vers da auswendig lernen. Oder einen anderen, der dir gut tut, der dich anspricht, der dir sagt, Gott ist bei dir, er hilft dir, er nimmt dich an seiner Hand, er lässt dich nicht los. Dann nimm diesen Vers mit, Learning by Heart oder im Englischen ins Herz aufnehmen. Dann hast du ihn auch in der Nacht, im Dunkeln, wenn du wach liegst. Und dann nimm diesen Vers und besprich ihn wieder mit Gott. Es hilft, um zur Ruhe zu kommen. Der dritte Punkt, das Leben steht uns offen. Wer den Herrn achtet und ehrt, dem steht das Leben offen. Er kann ruhig schlafen, denn Angst vor Unglück kennt er nicht. Dem steht das Leben offen. Was meinen wir mit dieser Aussage? Was meint die Bibel? Wenn wir im Internet suchen, dann ist das etwas einseitig. Ein paar Zitate, die ich gefunden habe. Ihnen stehen alle Wege offen, so der Kreishandwerksmeister weiter. Neben dem normalen Berufsleben als Geselle können die jungen Leute auch einen Abschluss als Meister und in der Folge sogar ein Studium anstreben. Oder mit dem Quali, FS oder BOS, ein Mittelschulabschluss, stehen alle Bildungswege offen. Oder alle Wege stehen ihnen nach dem Abitur offen. Fast immer wird dieser Ausdruck gebraucht im Zusammenhang mit Ausbildung. Bilde dich weiter, schau, dass du eine gute, eine möglichst hohe Ausbildung hast, dann stehen dir alle Wege offen. Was ist, wenn du nicht so eine gute Ausbildung hast? Wenn du auch in deiner Lebenssituation dich im Moment nicht mehr groß weiterbilden kannst? Was ist, wenn du keinen Hochschulabschluss hast, weil du eher die praktische Person bist und nicht so ein Kopfmensch? Stehen dir dann die Wege nicht offen? Gott hat ganz klar eine andere Sicht über offene Wege und über ein offenes und über ein gutes und über ein wertvolles, erfüllendes Leben. Im 1. Johannes 5,12 lesen wir, wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat, der hat auch das Leben nicht. Das wirklich wahre Leben zu haben, das hängt an unserer Beziehung zu Gott, zu Jesus. Das hat nichts zu tun mit meiner Ausbildung, nichts mit meinen Erfahrungen, nichts mit meinen Begabungen, nichts mit meinem Aussehen, sondern mit meiner Beziehung zu Gott. Wenn ich Gott habe, dann habe ich das Leben. Und sonst habe ich es nicht. Oder 1. Korinther 3, 27. Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Nicht die, die die beste Ausbildung haben, nicht die, die das meiste Geld haben, nicht die, die immer so selbstsicher und stark auftreten, auf jede Frage eine Antwort wissen, sind die, die Gott sich aussucht. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an. Es gibt so die berühmten Tellerwäscherkarrieren, von denen man ab und zu hört, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Zum Teil weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man die Namen richtig ausspricht, aber zum Beispiel Guy Laliberté, der war einfach ein Straßenkünstler. Ich denke, der hat so fast von Hand in den Mund gelebt, nicht so viel verdient. Und er wurde der Gründer von Cirque du Soleil, diesem großen Zirkus, riesigen Betrieb mit ganz, ganz vielen Angestellten. Oder Oprah Winfrey, diese berühmte Talkmasterin, die kommt aus ganz ärmlichen Verhältnissen. Die wurde mehrfach missbraucht und kam trotzdem Schritt für Schritt weiter, ist groß rausgekommen. Es heißt ja auch nicht, dass wir alle groß rauskommen müssen und Multimillionäre, Milliardäre, weltberühmt sein müssen. Aber ich möchte damit sagen, für Gott ist das, was wir im Moment sind, absolut kein Hindernis. Wir finden auch Beispiele in der Bibel. Die Richterin Deborah, eine Frau, zu der Zeit war eine Frau sehr wenig wert. Die hatte Mutter zu sein, das war's dann. Und diese Frau wurde Richterin im Volk Israel und Prophetin. Die hatte im wahrsten Sinne des Wortes viel zu sagen. Oder die Jüdin Ruth, eine kinderlose Frau, eine Witwe, in den Augen der Gesellschaft fast wertlos. Aber sie taucht jetzt im Stammbaum von Jesus auf und ist eine Person, die man heute noch kennt. Oder David, der jüngste Sohn, der da ein bisschen belächelt wurde, der wurde König, einer der wichtigsten, bekanntesten Könige aus dem Volk Israel, obwohl er vorher der Kleine war. Maria war ein einfaches Teenager-Mädchen, wurde Mutter von Jesus, ist auch weltbekannt sozusagen. Petrus, der ungebildete Fischer, der war nur in Anführungs- und Schlusszeichen Fischer, der hatte keine große Ausbildung, der war nicht reich, der hatte keinen Einfluss. Gott hat ihn auserwählt und wir kennen ihn heute noch und er wurde Prediger, er wurde vom Fundament der Gemeinde und konnte viel bewegen. Manchmal verstecken wir uns, denke ich, hinter unseren fehlenden oder vermeintlich fehlenden Begabungen. Wir denken, ich kann zu wenig, ich kann nicht so viel wie der, ich bin nicht so hübsch wie die, ich bin nicht so reich wie unsere Nachbarn, ich kann nicht so weit in die Ferien wie die, ich habe nicht so eine gute Ausbildung, was weiß ich, nicht ich. Das ist nicht Gottes Sicht von dir. Gott lädt dich ein, such seine Gegenwart jeden Tag, lebe mit ihm und dann wird er dich brauchen und er wird dir helfen, deine Gaben zu entdecken. Er wird dir Mut schenken, sie einzusetzen und du wirst richtiggehend aufblühen und viel bewegen können im Reich von Gott. Der letzte Punkt des Verses. Gott ehren und achten. Wer den Herrn achtet und ehrt, dem steht das Leben offen. Er kann ruhig schlafen, denn Angst vor Unglück kennt er nicht. Ganz am Anfang des Verses finden wir, dass wer Gott achtet und ehrt. Eine ähnliche Aussage finden wir in Psalm 61, in Vers 6. Gott, du kennst die Versprechen, die ich dir gegeben habe. Du beschenkst jeden reich, der deinen Namen achtet und ehrt. Auch mir gibst du meinen Anteil. Auch da finden wir das wieder. Wenn wir Gott achten und ehren, dann beschenkt Gott uns reich. Und in Jesaja 42, 8 sagt Gott, ich heiße Herr und ich bin es auch. Die Ehre, die mir zusteht, lasse ich mir nicht rauben. Ich dulde nicht, dass Götterfiguren für meine Taten gerühmt werden. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will, dass er geachtet und geehrt wird. Und er will seine Ehre nicht teilen mit irgendwelchen anderen Dingen in unserem Leben, die uns zu wichtig sind. Er ist der Schöpfer des Universums, er ist der Schöpfer von uns, er ist der, der uns am Leben erhält und uns begleitet jeden Tag. Er will die Quelle des Lebens sein und ist es auch und möchte, dass das anerkannt werden. Ehren wir Gott durch unser Leben. Es ist die Einleitung in diesen Vers. Wer den Herrn achtet und ehrt, achte ich Gott, gebe ich ihm den Platz, der ihm zusteht in meinem Leben, indem ich gehorsam bin, indem ich Beziehung zu ihm pflege, indem ich ihm diene, mit meinen Fähigkeiten, mit Gaben, mit meiner Erfahrung. Das ist etwas, was in unserem Einflussbereich ist. Und Gott fordert uns heraus, achte und ehre mich, schau, dass ich in deinem Leben einen wichtigen Platz habe. 5. Mose 30, 15 steht, und nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Unglück und zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn, euren Gott. Geht den Weg, den er euch zeigt, und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr jetzt einnehmen wollt. Wer von uns möchte das nicht? Von Gott gesegnet werden, von Gott beschenkt werden mit seinen Gaben und selbst seinem Segen werden für andere. Wir können uns entscheiden zwischen Glück und Unglück, zwischen Segen und keinem Segen und Fluch, zwischen Leben und Tod. Gott stellt uns vor die Wahl und er überlässt jedem von uns die Entscheidung. Und die treffen wir ja nicht nur einmal, wenn wir eine Beziehung zu Gott beginnen, sondern jeden Tag neu, jede Stunde neu, gibt es so viele kleine Entscheidungen zwischen Segen und keinem Segen. Wie entscheiden wir uns in unserem Alltag? Ich möchte euch einladen, immer wieder das zu trainieren. Jetzt habe ich eine Entscheidung zu treffen und jetzt entscheide ich mich wieder für das, was Gott gefällt. Ich will gesegnet werden. Ich entscheide mich wieder für das, was ich gelernt habe, was Gott möchte, weil ich das Leben wählen möchte, weil ich nahe bei ihm bleiben möchte. Diese Entscheidungen sind in unserem Einflussbereich. Ich komme zum Schluss. Jetzt haben wir eigentlich das Problem so ganz grundsätzlich gelöst. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Ich bin sicher, ihr werdet keine Angst mehr haben. Oder vielleicht doch nicht. Ist es wirklich so einfach, jetzt rauszugehen und zu sagen, jetzt habe ich keine Angst mehr. Gott sagt, ihr habt keine Angst. Erledigt, kein Problem. Es ist nicht so einfach, wir wissen es. Und Gott weiß es auch. Mir gefällt der Vers in Johannes 16, 33b. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Gott sagt, ihr habt Angst, ihr lebt in einer Welt, die euch Angst machen kann und Angst machen wird. Und es tut mir so gut zu sehen, wie Gott ganz realistisch ist und uns nicht fertig macht, weil wir Angst haben. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich gebe euch die Hand, ich helfe euch. Wir hatten gerade diese Woche im Hauskreis die Geschichte gelesen von Petrus, der da aus dem Boot herausstieg, auf dem Wasser ging und dann hat er doch wieder Angst gekriegt. Und mich hat diesmal so beeindruckt und dann wendet er sich nicht dem Boot zu, der Sicherheit, sondern wendet sich Jesus zu. Und Jesus streckt ihm die Hand entgegen und hält ihn, dass er nicht versinkt. Immer wenn wir Angst haben, dürfen wir uns Jesus, dürfen wir uns Gott zuwenden, die Hand ausstrecken und er streckt seine Hand aus und dann hält er uns. Das ist wie wenn ich mit einem Kind unterwegs bin, da kommt sein Kläfferhund, laut, groß, spitze Zähne und das Kind rennt zu mir und es will meine Hand halten oder sich hinter meinen Beinen verstecken und dann fühlt es sich sicher und dann hat es viel weniger oder gar keine Angst mehr, weil es weiß, der wird für mich schauen. Der wird mich beschützen, der wird mir helfen. Ich werde den Hund nicht wegzaubern können, der ist immer noch da. Aber das Kind braucht keine Angst mehr zu haben. Und so möchte Gott mit uns durch diesen Tag, diese Woche und auch durch diese schwierigen Punkte mit Angst, mit Sorgen gehen und sagen, hab keine Angst. Ich nehme dir das Problem wahrscheinlich nicht weg, aber ich bitte dir meine Hand an. Halte sie, vertrau mir. Hab keine Angst. Ich bin da. Ich möchte gerne zum Schluss noch beten und euch segnen. Und wer möchte, darf gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns das zusprichst. Hab keine Angst. Hab keine Sorge. Vertraue mir. Du lädst uns ein, dass wir das, was uns plagt, dir hinbringen. Und die großen Sachen, die wir nicht beeinflussen können, dass wir sie bei dir liegen lassen und sagen, Gott, das ist dein Einflussbereich. Danke, dass du dich darum kümmerst. Und du lädst uns ein, auch selbst Schritte zu unternehmen, wo wir was unternehmen können, um unsere Angst kleiner zu machen, indem wir Gegenmaßnahmen treffen und Schritte wagen, auch mit deiner Hilfe. Auch da lädst du uns ein. Danke, dass wir solche Schritte unternehmen dürfen, heute, in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich möchte euch segnen mit Versen aus Psalm 20, Verse 2 bis 6. Gott erhört deinen Hilferuf, wenn du in Not bist. Der Gott von Jakob, vom Volk Israel, der soll dich beschützen. Dieser Gott kommt aus seinem Heiligtum zu dir, er eilt dir zu Hilfe. Er soll dich stärken und er soll dich stützen. Er soll dir das geben, was du von Herzen wünschst. Und das, was du dir vorgenommen hast, das soll Gott dir gelingen lassen. Der Herr soll deine Bitten erfüllen. Amen.